DW Menschen und Märkte.
Deutscher Export auf Hochtouren. Athen nicht in Zahlungsverzug. Deutschland in Tsipras-Hysterie. EZB-Anleihekäufe in Diskussion und EU-Firmen in Peking leiden unter schlechter Luft. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Die Nachfrage nach Produkten Made in Germany scheint ungebrochen zu sein. Im Februar ist der deutsche Export weiter gestiegen. Für das Gesamtjahr rechnet der Branchenverband mit einem neuen Rekord. Nicolas Martin berichtet.
Der deutsche Export läuft wieder besser. Nach einer kleinen Delle im Januar vermeldet das Statistische Bundesamt für Februar nun ein Plus von 1,5%. Verglichen mit dem Vorjahresmonat beträgt das Plus sogar fast 4%. Deutschland steuert wieder auf ein Rekordjahr zu.
Wir haben ja eine Prognose abgegeben im März. So 4%, denke ich mal, ist eine realistische Größe und vielleicht auch 4,5.
Sagt Anton Börner, Präsident des Außenhandelsverbands BGA. Deutschlands wichtigster Handelspartner im Februar war Frankreich. Dennoch zeichnet sich eine deutliche Tendenz ab. Die Eurozone verliert für die deutsche Exportwirtschaft an Bedeutung. Gingen im Jahr 2005 noch 45% der ausfuhrenden Länder, die mit dem Euro bezahlen, so waren es 2014 nur noch 37%.
Man sieht es ja deutlich an den Zahlen, die Eurozone ist immer noch relativ schwach. Die wird auch schwach bleiben, weil die Probleme in den großen Euro-Ländern sind ja bei Weitem nicht gelöst. Ich meine, ich brauche ja nur an Frankreich denken, die haben jetzt ihre Wachstumsprognosen wieder runtergenommen. Ist ein ganz wichtiger Handelspartner für uns. Italien schaut auch nicht besonders rosig aus.
Vor allem aus den USA und China erwartet Anton Börner vom BGA weitere Impulse in diesem Jahr. Deutschland profitiert von dem günstigen Euro. Seit die Europäische Zentralbank die Zinsen niedrig hält und Staatsanleihen im großen Stil kauft, ist der Euro gesunken. Japaner, US-Amerikaner oder Schweizer bekommen bei einem schwachen Euro deutlich mehr für ihr Geld. Ein Konjunkturprogramm, aber zu kurzfristig gedacht, meint Volker Dreyer vom DIHK.
Der schwache Euro kann zu einer Illusion führen, weil er steigert erstmal die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, unserer Volkswirtschaft, der Eurozone insgesamt. Und da könnte doch der eine oder andere glauben, er könne sich zurücklehnen und bei Reformen nachlassen. Das ist jetzt gerichtet an die Politik, an Fragen der sozialen Ausgaben, die letztlich dann auf den Arbeitskosten sitzen bleiben und die uns dann wieder zurückwerfen, wenn der Euro auch wieder stärker wird.
Auch in diesem Jahr dürfte Deutschland wesentlich mehr Waren ins Ausland verkaufen, als es aus dem Ausland einkauft. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Ausfuhren die Einfuhren um rund 217 Milliarden übertroffen. Brüssel wirft Deutschland vor, es trage durch seinen Handelsüberschuss und seine vergleichsweise schwache Binnennachfrage zu den Ungleichgewichten in Europa bei. Anton Börner vom BGA folgt dieser Argumentation nicht.
Es ist doch nicht so, dass die Bundesregierung hier irgendwelche Subventionen an deutsche Unternehmen gibt, damit die möglichst viel exportieren können. Das ist doch ein Unsinn. Wir sind doch deswegen auf den Märkten erfolgreich, weil wir wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen anbieten, weil wir halt besser sind als die anderen.
2015 konnte auch das Jahr der Lockerungen der iranischen Sanktionen werden. Deutsche Maschinen- und Anlagenbauer hatten dort vor Beginn des Atomstreits prächtig verdient. Schon Ende Juni könnten die harten Auflagen gegenüber Exporteuren in den Iran schrittweise gelockert werden. Nach der Geldflut der EZB wäre das nächste Konjunkturprogramm für die deutschen Exporteure.
Soweit Nicolas Martin. Der 9. April wurde in der letzten Zeit schon mal als ein mögliches Datum für die griechische Staatspleite genannt, da an diesem Tag eine Kreditrate an IWF von 450 Millionen Euro fällig wird. Nun haben wir den 9. April und Griechenland hat gezahlt. Aus Brüssel Holger Roman.
Kurzes Durchatmen im Schuldenstreit. Nach Angaben der Regierung in Athen hat Griechenland die heute fällige Rate für einen IWF-Kredit zurückgezahlt. Am späten Vormittag kam die Bestätigung aus Kreisen des Finanzministeriums, die 450 Millionen Euro seien fristgerecht an den Währungsfonds in Washington überwiesen worden. Wäre dies nicht erfolgt, hätte das für das Euro-Mitglied ernste Konsequenzen gehabt. Der IWF hätte den Zahlungsausfall gemeldet und Griechenland wäre offiziell als Bankrott eingestuft worden. Offen ist weiterhin, wie lange das Geld noch reicht. Auch in der kommenden Woche muss die griechische Regierung ihre Schulden pünktlich bedienen. Insgesamt stehen in diesem Jahr Rückzahlungen von über 20 Milliarden Euro an. Bis 24. April, so heißt es jetzt, will man sich mit den Geldgebern einigen. Für diesen Tag ist ein Treffen der Eurofinanzminister in Riga angesetzt. Nicht bestätigt ist eine Meldung der griechischen Zeitung Kathimerini, wonach Europäische Zentralbank, EU-Kommission und IWF Athen ultimativ aufgefordert haben, bis dahin die schon lange überfällige Reformliste vorzulegen.
Das war ein Bericht von Holger Roman. Griechenland hat also eine fällige Kreditrate an IWF zurückgezahlt. Die Summe ist auch nicht besonders hoch. Man könnte sagen, na und, ist das eine Nachricht wert? In normalen Zeiten eher nicht. Aber seit 10 Wochen ist in Athen ein junger, unkonventioneller Ministerpräsident im Amt. Seitdem ist nichts mehr normal in Deutschland. Über die Tsipras-Hysterie hierzulande ein Kommentar von Reinhard Baumgarten.
Angela Merkel wurde dieser Tage von einem aufgeregten Reporter gefragt. Tsipras fährt nach Moskau, was meinen Sie dazu? Die Bundeskanzlerin hat darauf nur lapidar geantwortet, ich war vor kurzem auch in Moskau. Alexis Tsipras ist Regierungschef eines souveränen Staates. Er braucht nicht die Erlaubnis deutscher Medien oder Politiker, wenn er nach Moskau, Peking, Washington oder Johannesburg fährt, um Hilfe und Investitionen ins Land holen zu wollen. Die Griechen bereiten sich aufs orthodoxe Osterfest vor. Manche planen sogar, ein paar Tage freizumachen. Warum, fragte eine große deutsche Tageszeitung Anfang der Woche, arbeiten die nicht an der Lösung ihrer Probleme? Osterurlaub, geht's noch? Und überhaupt, warum flirtet Tsipras mit Putin? Warum will er die EU spalten? Warum nur macht der seine Hausaufgaben nicht? Aus griechischer Perspektive hat der öffentliche Diskurs über Griechenland in Deutschland hysterische, beinahe schon obsessive Züge angenommen. Alexis Tsipras ist seit 10 Wochen im Amt. Der 41-Jährige ist dabei, sich vom linksradikalen Großsprecher zum pragmatischen Sozialdemokraten zu wandeln. Vieles, was er im Wahlkampf laut angekündigt hat, das hat er längst relativiert, auf Eis gelegt oder einkassiert. Warum nur? Weil er intelligent genug ist zu erkennen, dass er weder die Macht noch die Mittel hat, ideologisch befrachtete Träume umzusetzen. Beispiele: Die Privatisierung geht weiter. Nur wenige entlassene Staatsdiener werden wieder eingestellt. Der Mindestlohn wird vielleicht doch ein bisschen angehoben. Tsipras ist nicht Superman. Griechenland keine Großmacht. Griechenland kann die EU nicht spalten. Warum also diese unglaubliche Aufgeregtheit in Deutschland? Sie wird in Griechenland als übergriffige Bevormundung wahrgenommen. Der deutsche Besserwisser, an dessen Wesen Europa genesen soll. Das nützt vor allem den EU- und Euro-Gegnern. Geht es darum, radikale Kräfte in Griechenland zu stärken, auf das die Hellenen freiwillig gehen? Der Grexit oder neuerdings auch ein Grexident mag manchen in Deutschland als kleines Übel erscheinen. Es wäre ein großes Übel. Und für Griechenland wäre beides eine unkalkulierbare Katastrophe. Sollte es dazu kommen, dann würde Deutschland aufgrund der in Griechenland schon lange als sinnlos und kontraproduktiv wahrgenommenen Sparpolitik dafür verantwortlich gemacht. Und nicht nur dort. Mal langsam werden viele Deutsche denken, der Grieche hat's einfach versäumt, seine Hausaufgaben zu machen und von uns hat er sich leider nicht helfen lassen. Stimmt, das meiste Geld der Griechenlandhilfe hat nicht den Griechen, sondern internationalen Großbanken geholfen. Die gelten als systemrelevant, Griechenland möglicherweise aber nicht.
Reinhard Baumgarten kommentierte. Vor genau einem Monat startete die Europäische Zentralbank den Kauf von Staatsanleihen. Für 60 Milliarden Euro wollte sie nun Monat für Monat bis in den Herbst 2016 hinein Anleihen kaufen, um so die Wirtschaft in Euroland anzukurbeln, vor allem um den Krisenländern zu helfen. Wirkung hat es bisher vielleicht am sichtbarsten im Aktienmarkt gezeigt, wo die Kurse von einem Rekord zum nächsten geeilt sind. Aber was hat es tatsächlich aus der Sicht von Börsenexperten gebracht? Aus Frankfurt Jan Plate.
Was war das für ein Bohai, als das milliardenschwere Staatsanleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank verkündet und gestartet wurde? Die Kritiker und die Befürworter haben heftig gestritten. Ein gewagtes Experiment, das es so in der Geschichte der EZB noch nicht gegeben habe, hieß es. Nun wurden in den ersten 4 Wochen des neuen Staatsanleihekaufprogramms wie geplant die ersten 60 Milliarden Euro in die Märkte gepumpt. Mit dem Geld sollen Banken an Unternehmen Kredite vergeben und die Konjunktur ankurbeln. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, ist da allerdings skeptisch.
Die Idee, dass die Kreditvergabe anspringt und die Unternehmen jetzt investieren, die hat sich meines Erachtens nicht materialisiert, weil die Unternehmen fragen sich, was kommt noch und was macht die EZB noch an dummen Sachen? Also das führt zu Verunsicherung und deswegen halte ich das für keine gute Sache.
Kritiker stört daran auch, dass es Ländern durch das EZB-Staatsanleihekaufprogramm leichter gemacht wird, an billige Kredite zu kommen. Das Krisenland Spanien zum Beispiel hat nun nach den ersten 4 Wochen des EZB-Programms für neue Anleihen erstmals keine Zinsen zahlen müssen, sondern beim Schuldenmachen sogar Geld verdient. Ähnlich wie Deutschland. Doch das könnte Politiker verführen, weniger Reformen durchzuziehen. Ein Befürworter des EZB-Staatsanleihekaufprogramms ist Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Hamburger Bärenbergbank.
Was wir in Randeuropa beobachten, ist, dass dort die Stimmung der Unternehmen kräftig steigt. Sie ist dort mittlerweile besser als in Deutschland. Das heißt, es dürften in einigen Monaten auch mehr Investitionen folgen, denn Investitionen hängen vor allen Dingen von der Stimmung der Unternehmen ab.
Hilfreich dürfte dabei auch der schwache Euro sein. Historisch niedrige Leitzinsen der EZB und das neue Kaufprogramm, das zu Mini-Renditen bei europäischen Staatsanleihen führt, machen den Euro für Anleger weniger interessant. Das hält den Euro in der Nähe eines 12-Jahres-Tiefs gegenüber dem Dollar. Gut für Exporteure, das macht es ihnen leichter, ihre Waren im Ausland zu verkaufen. Dadurch sollten die Gewinne der Unternehmen steigen, hoffen Aktionäre. Der deutsche Aktienindex DAX ist im Höhenflug von einem Rekordhoch zum nächsten. Hauptgrund, sagen Börsianer, seien die Folgen der Anleihekäufe der EZB. Niedrige Renditen bei Sparprodukten oder Anleihen machen die Renditechancen bei Aktien umso verlockender. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen.
Natürlich ist es schön, dass der Aktienmarkt steigt, aber ist es Aufgabe der EZB, die Zinsen auf Null zu treiben? Ist es Aufgabe der EZB, den Euro zu schwächen? Und ist es Aufgabe der EZB, die Aktienmärkte in überbewertete Regionen zu treiben?
Auch das sieht Holger Schmieding von der Bärenbergbank anders. Das milliardenschwere Staatsanleihekaufprogramm schlägt also schon jetzt spürbar auf die Märkte durch. Kritiker und Befürworter werden darin auch in den nächsten Monaten Stoff für heftigen Streit finden.
Jan Plate berichtete. Wir blicken nach China. Dort machen ausländische Unternehmen zwar immer noch gute Geschäfte, aber das Klima wird rauer und schwieriger. In der Hauptstadt Peking bläst ihnen ein besonders kalter und dreckiger Wind ins Gesicht. Die Benachteiligung gegenüber chinesischen Firmen, die Umweltzerstörung und die bürokratischen Hürden sind größer als in anderen Wirtschaftszentren Chinas. Die Europäische Handelskammer forderte daher tiefgreifende Reformen in der Hauptstadt und in der angrenzenden Region, ein Ballungsraum von immerhin 110 Millionen Menschen. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Der dichte Smog hing mal wieder grau und schwer über der 20-Millionen-Stadt, als die Europäische Handelskammer erstmals ein Positionspapier vorlegte, das sich ausschließlich mit der chinesischen Hauptstadt und dem Umland befasst. Auf 50 Seiten zeichnet die Kammer ein düsteres Bild. Probleme, mit denen alle ausländischen Firmen in China zu kämpfen haben, treten in Peking besonders krass zutage. Die Übermacht der staatseigenen Betriebe sei noch größer als etwa in Shanghai und Guangzhou. Die Benachteiligung Beteiligung ausländischer Firmen noch ausgeprägter, sagte Kammervizepräsident Mats Harborn. Und der ewige Smog treibe dringend benötigte Fachkräfte wieder aus der Stadt. Wir können sie vielleicht hierher holen, aber viele entscheiden sich, wieder zu gehen. Denn man fragt sich natürlich, ist es das wert, sich oder die Familie und die Kinder diesen Gesundheitsrisiken auszusetzen? Viele gehen daher wieder. Bei einer Umfrage unter europäischen Firmen bezeichneten knapp 40% den Smog als Problem, um Fachkräfte zu halten. Es müsse daher unbedingt mehr gegen die verheerende Luftverschmutzung getan werden, so die EU-Kammer. Auch die Visa-Regelungen werden in Peking ganz besonders restriktiv gehandhabt. Es gebe sowohl Schwierigkeiten, junge Talente wie auch ältere Experten ins Land zu holen. Und das Internet sei aufgrund der strengen Zensur in Peking deutlich langsamer als etwa in Shanghai und hinke internationalen Metropolen weit hinterher. Die Zensur müsse dringend zurückgeschraubt werden, fordert die EU-Kammer. Die Internetgeschwindigkeit zur Welt außerhalb Chinas muss verbessert werden. Andernfalls wird es die wirtschaftliche Entwicklung Pekings und ganz Chinas behindern. Mit Sorge sieht die Kammer auch die geplante Integration Pekings mit dem Umland zu einer Metropolregion mit rund 110 Millionen Menschen. Die Hafenstadt Tianjin mit derzeit 10 Millionen Einwohnern, Pekings Nachbarprovinz Hebei und die Hauptstadt selbst sollen zu einer Region verschmolzen werden. Die Gesamtfläche entspricht in etwa der Größe Rumäniens, die Gesamtwirtschaftsleistung in etwa der Türkei. Bei der Planung der Region dürften die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden, so Harborn. Wenn diese Region nach dem alten Modell entwickelt wird, mit zentraler Zuteilung der Ressourcen, zentraler Planung, die zu schnell ist, dann wird es nicht optimal laufen können. Dabei könnte man die Region zu einem Modell für urbane Entwicklung machen, zum Modell für die Integration einer großen Region. Nachhaltigkeit, grüne Entwicklung und Lebensqualität müssten diesmal das Ziel sein, sagte Harborn. Andernfalls könnten die derzeitigen Probleme, der Smog, die endlosen Verkehrsstaus, die Wasserknappheit in Nordchina nur noch viel schlimmer werden.
Die Umweltprobleme in China machen auch ausländischen Firmen zu schaffen. Mit diesem Bericht von Ruth Kirchner endet unser Podcast. Claudia Rack in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.